Unter diesem Motto stellt QS24 unter regelmäßigen Aussendungen eine Basismedizin dar, die auf den elementarsten Säulen basiert, die das Leben ausmachen. Reine Luft, sauberes Wasser und eine ausgewogene Ernährung. Diese drei Säulen des Lebens und der Gesundheit gehören nach unserer Auffassung in jegliche wissenschaftliche und medizinische Behandlung. Sie stellen aber auch die Grundlage eines gesunden Lebenswandels dar, auf dem alles weitere aufbaut und sollten daher in eine erfolgreiche Prävention mit einbezogen werden. QS24 ist es ein Ansinnen, mit diesen Staffeln umfassend zu informieren, damit sie sich ein eigenes Bild machen können. Wir müssen allerdings darauf hinweisen, dass wir trotz unserer Recherche und die Überprüfung der jeweiligen Inhalte keine Haftung übernehmen können. Die Sendungen stellen keine medizinische Beratung dar. Sollten Sie medizinischen Rat einholen wollen, konsultieren Sie bitte einen qualifizierten Arzt oder Therapeuten Ihres Vertrauens. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und eine gute Unterhaltung. Ihr QS24-Team.
Das Hirn strukturiert sich anhand der aus dem eigenen Körper kommenden Signalmuster. Ergebnis davon, jeder von uns kommt auf die Welt mit einem Hirn, was total hundertprozentig optimal ist für diesen Körper. Und weil jedes Kind einen anderen Körper hat, auch schon vorgeburtlich, manche haben große Arme, manche haben kleine Hände, manche haben dickes Fell, manche haben dünnes. So, also weil jeder einen anderen Körper hat, kriegt auch jeder ein anderes Gehirn. Auch nochmal großartig. Deshalb ist auch jeder richtig, wenn er auf die Welt kommt. Weil er passt ja genau zu sich selbst. Ja, und so wie sich das dann vorgeburtlich strukturiert hat, anhand der Erfahrungen mit dem eigenen Körper, so geht es dann draußen weiter. Und jetzt sind die wesentlichen Erregungsmuster, die da oben ankommen, die Erfahrungen, die man macht in der Begegnung mit den Menschen, die da schon alle da sind. Mama, Papa, Familie. Und jetzt ist in jeder Familie irgendwas anderes wichtig. Manche finden das wichtig und belohnen das. Und da geht das Herz der Mama auf, wenn die Tochter da irgendwas ganz Besonderes macht. Und in einer anderen Familie ist das total uninteressant. Da geht das Herz des Vaters bei was ganz anderem auf. Und so lernen die Kinder, dass eben in der Welt, in der sie sind, manches besonders wichtig ist. Und diese Netzwerke, die sie da benutzen, um das auch hinzukriegen, was die anderen so sehr schätzen, die werden dann immer stärker ausgebaut, bis man dann am Ende richtig wunderbar in seine Familie reinpasst. In die, aus der man da kommt. Und da das auch noch unterschiedlich ist zwischen Zürich und Göttingen, ist es auch so, dass die Kinder dann in Zürich andere Hirne kriegen als die in Göttingen, von denen im amazonischen Regenwald und in Afghanistan oder in China ganz zu schweigen. Das heißt, wir sind auf Verschiedenartigkeit angelegt und es gibt keine zwei Menschen, die gleich sind. Jeder ist anders und jeder ist was Besonderes. Und dadurch, dass jeder anders ist und was Besonderes, heißt es aber, dass auch keiner besser ist als der andere. Das lässt sich jetzt als Hirnforscher erkennen. Das ist ein Ableiten. Das ist schon mal eine andere Dimension, als wenn das von der Kanzel gepredigt wird oder von irgendwelchen Geisteswissenschaftlern. Das finde ich einfach spannend. Ich finde es spannend, dass das, was Menschen immer schon geahnt haben, was sie als Erfahrungen über Tausende von Jahren oftmals gesammelt haben, dass das plötzlich jetzt auch von dieser modernen Hirnforschung bestätigt wird. Also das bringt uns irgendwie jetzt in eine Situation, wo wir uns fragen müssen, warum wir so lange andere Sachen geglaubt haben. Ja, und wenn man dann so in die Welt reinwächst, hier in Zürich, in dieser Familie, dann merkt man ja sehr schnell, dass dann nicht alles so willkommen ist, was man da so macht. Also am Anfang ist alles noch gut. Da ist man herzlich willkommen, so wie man ist, meistens jedenfalls. Und dann freuen sich auch alle über das, was man da alles entdeckt und gestaltet. Und dann lernt man das Greifen und dann lernt man das Krabbeln und dann lernt man auf zwei Beinen zu stehen und dann auch zu laufen und die Muttersprache. Und in dieser ganzen Zeit ist das Kind der Gestalter seines eigenen Lernprozesses. Also das heißt, es ist das Subjekt. was die Welt erkundet, was versucht, sich in der Welt zurechtzufinden. Und in dieser Zeit sind auch die beiden Grundbedürfnisse, die jedes Kind in diese Welt mitbringt und die auch schon vorgeburtlich angelegt werden, gestillt. Das eine ist das Bedürfnis nach Verbundenheit. Das ahnen Sie schon, das entsteht während dieser 9 Monate. So eng wie da waren Sie noch nie wieder in Ihrem Leben mit jemand verbunden. Und das zweite ist das Bedürfnis nach Wachstum, nach Gestaltung, nach Selbstgestaltung, nach Autonomie. Später nennen wir das Freiheit. Was sind diese beiden großen Grundbedürfnisse, die unser Leben bestimmen? Wir können dann heute sagen, dass das sehr spannend ist, dass wir alle die Erfahrung gemacht haben, dass beides miteinander geht. Ja, und dass wir dann oftmals das ganze Leben lang auf der Suche danach sind, wie das jetzt weitergehen könnte. Weil wir in den Gemeinschaften, in denen wir heutzutage so unterwegs sind, eben nicht diese beiden Grundbedürfnisse immer so gut stillen können. Es gibt Gemeinschaften, da ist man klebrig gefangen und da kriegt man so eine Helikoptermutter oder sowas, die auf alles aufpasst und man kommt nicht frei. Und dann hat man diese wunderbare Sehnsucht, die man Fernweh später nennt, dass man endlich mal weg will aus dem kleinen Dorf und dem kleinen Tal, in dem man groß geworden ist, weil es da zu eng ist. Und da ist das Gefühl von Verbundenheit ist schon gestillt, oder diese Sehnsucht nach Verbundenheit ist schon gestillt, aber die nach der Autonomie ist eben zu wenig. Und dann gibt es die anderen, die also von Anfang an irgendwie dann versuchen müssen, sich allein in der Welt zurechtzufinden, und die fliegen überall hin, aber ohne diese Verbundenheit, die haben dann Heimweh. Und an diesen beiden Begriffen merkt man schon, dass das irgendwas mit Schmerz zu tun haben muss. Und dann kommen die Hirnforscher, machen ihre Untersuchungen mit den funktionellen Kernspinnen und stellen fest, dass sogar erwachsene Männer immer dann, wenn man die in eine Situation bringt, wo sie entweder nicht mehr dazugehören, wo sie aus einer Gemeinschaft ausgeschlossen werden oder wo man ihnen keine Gelegenheit gibt, zu zeigen, was sie drauf haben und mitzumachen, dass sogar erwachsene Männer unter solchen Bedingungen, wenn sie das dann realisieren, im Hirn eine Aktivierung bekommen, und da werden die gleichen Netzwerke aktiviert, die auch immer dann aktiviert werden, wenn sie körperliche Schmerzen haben. So, das heißt, das Hirn nimmt zur Signalisierung einer Beziehungsstörung im Sozialen die gleichen Netzwerke, die es auch benutzt, um eine Beziehungsstörung im eigenen Körper zu signalisieren. Das heißt, biologisch, dem Hirn ist die soziale Eingebundenheit genauso wichtig wie die Integrität und das Zusammenwirken der Organe im eigenen Körper. Schlimmer kann man und deutlicher kann man gar nicht zum Ausdruck bringen, wie sehr wir soziale Wesen sind. Und das ist jetzt die erste große Erkenntnis, mit der ich Sie dann hoffentlich heute Nachmittag nach Hause schicke. Vielleicht verstehen Sie es auch. Wir sind soziale Wesen und potenzielle Entfaltung, also die Entfaltung der in uns angelegten Talente und Begabungen und dieser vielen Möglichkeiten, geht überhaupt nicht allein. Wir brauchen immer einen anderen oder viele andere, möglichst viele andere. Möglichst viele andere, die auch noch möglichst verschieden sind. Auf Gedeih und Verderb den Schulden und Macken eines einzigen Elternpaares ausgesetzt zu sein, ist nicht so gut für die Potenzialentfaltung. Die Afrikaner bringen das dann in den Punkt, um ein Kind gut großzuziehen, braucht man ein ganzes Dorf. Ja, da ist genug los. Da findet man jemanden, mit dem man dann auch schon als kleiner Junge gut kann, ne? Der Schmied oder keine Ahnung. Und dann hat man auch genügend Möglichkeiten, mit den anderen sich verbunden zu fühlen. Und trotzdem kann man in seine Autonomie hineinfinden. Das ist heute alles ein bisschen schwierig. Und wenn man dann eben so erstmal dadurch ist, da hat man seine Entdeckerfreude in der ersten Zeit. Als Subjekt ist man dabei und will diese Welt gestalten. Die Hirnforscher kommen dann auch her und sagen, ja, da gibt es ja sogar im Hirn Strukturen, die man nachweisen kann, das Explorationszentrum und das Bindungszentrum. Dann sucht man immer zu, dass man verbunden bleibt und dass man aber auch immer wieder was findet. Daher kommt diese ganze Entdeckerfreude, diese Gestaltungslust, diese Fähigkeit von Kindern zum Mitgefühl und Empathie und auch diese Offenheit, mit der sie auf andere zugehen können, auch diese große Freude, den eigenen Körper zu spüren, kommt aus dieser Zeit. Ja, und dann ist das irgendwann schwierig, das alles in sich sozusagen noch weiter zu nähren, weil man in eine Welt hineinwächst, die ja nicht alles zulässt und wo nicht alles geht, sondern wo eben in dieser Familie und hier in Zürich und hier in Europa eben manche Dinge, also die Welt ist ja schon vorstrukturiert, sind ja schon Erwachsene da, die diese Welt hier nach ihren Vorstellungen gebaut haben. Und jetzt muss jedes Kind versuchen, in diese schon vorhandene Welt irgendwie reinzukommen. Und das Ergebnis ist relativ klar, das haben wir alle hinter uns. Man merkt dann plötzlich, dass diese ganze große Entdeckerfreude, über die sich die Eltern noch gefreut haben, als man ein oder zwei Jahre alt war, dass das dann auf einmal nicht mehr so gut kommt. Das soll man jetzt nicht mehr entdecken, sondern das soll man das lernen, was die für wichtig halten. Und die Gestaltungslust hat dann auch so Grenzen. Da muss man, wenn man da gar zu gestaltungslustig ist, dann findet das auch nicht so viel Freude. Und die Verbindung mit dem eigenen Körper ist dann auch manchmal muss man ja Dinge tun, wo der eigene Körper sagt, das will ich jetzt gar nicht. Zum Beispiel bewegen. Die haben alle so eine riesige Bewegungslust, die Kinder, und jetzt sollen die doch aber erst mal sitzen. Die haben auch alle dieses große Mitgefühl, und dann werden die aber in der Stadt mit oder im Leben mit Dingen konfrontiert, wo wir sagen, das geht jetzt nicht mit dem Mitgefühl, weil sonst kämen die an keinem Bettler in der Stadt vorbei. Also ist jeder von uns im Laufe seines Heranwachsens irgendwie gezwungen gewesen, bestimmte Anteile die da am Anfang noch da waren, zu unterdrücken, damit das nicht so dauernd stört, damit man dazugehören darf, damit man aufgenommen wird in diese betreffende Gemeinschaft und damit man dann dort auch erfolgreich werden kann. Also und dann kann man sagen, derjenige, dem das am besten gelingt, sich möglichst schnell von dem allen zu verabschieden oder das zu unterdrücken, das sozusagen einzuwickeln, damit es nicht mehr so hochkommt, der ist dann meistens auch am erfolgreichsten. Also je verwickelter, desto erfolgreicher. Und das ist ja auch nicht weiter schlimm, nur dass man verwickelt, wie man dann ist, kann man nichts mehr entfalten. Da kann man nur noch gut funktionieren. Und damit man sich wieder entfalten könnte, da müsste man sich entwickeln, also wieder raus aus den Verwicklungen. Und da merken Sie schon, das ist nicht so ganz easy. Also manche sind ja sehr glücklich in ihrer Verwicklung. Also man verwickelt sich ja nicht nur in sich selbst, sondern man verwickelt sich auch mit den anderen. Und deshalb ist das nicht ganz so einfach und deshalb sind die eigentlich entscheidenden Fragen nicht, wie sich Menschen verändern, sondern was sie brauchen, damit sie aus ihren Verwicklungen rauskommen. Und das machen wir heute Nachmittag ein bisschen miteinander. Und ich verrate es jetzt einfach schon mal. Das Erste, was einem helfen kann, also weil man kann aus der Verwicklung ja nicht durch einen anderen herausgeführt werden. Wenn ich etwas in mir unterdrückt habe, dann ist der Einzige, der das wieder frei machen kann, ich selbst. Das heißt, aus einer Verwicklung, wo ich bestimmte Anteile in mir unterdrückt habe, kann ich mich nicht entwickeln, indem mir einer sagt, wie es geht. Oder gar unterrichtet. Oder mir sagt, wenn du dich jetzt nicht endlich änderst, das ist alles nichts. Sondern das Einzige, wie es geht, ist, wenn das die betreffende Person selber will. So, wie könnte denn das passieren, dass jemand das selber will? Es gibt Situationen, wo man gar nicht mehr anders kann. Das ist, wenn man sozusagen in seiner Verwickeltheit gegen die Wand gerannt ist. Das ist dann die schwere Krise, Lebenskrise. Oder Burnout, oder wie das alles so heißt heutzutage. Herzinfarkt. Und plötzlich raus aus dem Leben. Und da Das könnte dann passieren, dass jemand sagt, nee, so mache ich nicht mehr weiter. Die Erfahrung sagt uns allen, das sind die wenigsten, die das hinkriegen. Die meisten werden wieder irgendwie zusammengeflickt, dass sie wieder einigermaßen funktionieren. Und dann machen sie so weiter wie bisher. Also, dass wir uns gegenseitig wünschen, dass es noch schlimmer käme, dass es endlich besser wird, ist, glaube ich, keine so gute Idee. Ja, und man kann auch sagen, in dem Augenblick, wo Druck auf das Hirn oder auf einen Menschen ausgeübt wird, da gerät er ja in Angst und Stress. Und dann kommen sozusagen die etwas komplizierteren Netzwerke durcheinander. Die können sozusagen kein handlungsleitendes Muster mehr ableiten. Also die komplizierteren Netzwerke liegen im Frontalhirn und da ist man dann in der Lage, sich in einen anderen hinein zu versetzen, eine Handlung zu planen, die Folgen von Handlungen abzuschätzen oder auch meinen Impuls zu kontrollieren und ein bisschen sowas wie Toleranz, Frustrationstoleranz aufzubauen. Das geht alles nicht, wenn man so unter Druck steht. Was dann meistens noch geht, sind die älteren Netzwerke weiter unten im Hirnstamm. Ja, und da liegen die archaischen Notfallprogramme. Und wenn dann oben gar nichts mehr geht, dann übernehmen die das Kommando und da kommen dann nur noch 3 Reaktionen raus, wie bei den Krokodilen. Wenn es geht, Angriff. Wenn Angriff nicht geht, Flucht. Und wenn beides nicht geht, ohnmächtige Erstarrung. So, jetzt wissen Sie, weshalb ich kein Freund dieser Drohung bin, wo man immer sagt, es muss noch schlimmer werden, damit die Leute endlich zur Vernunft kommen. Die kommen meistens nicht zur Vernunft, sondern die fallen zurück in die alten, noch furchtbaren Muster. Also Krise gibt es manchmal, dass einer aus der Krise wie Phönix aus der Asche wieder zu sich selbst zurückfindet, aber sehr selten. Die zweite Möglichkeit, das ist das, was wir heute ein bisschen miteinander versuchen, wo aber nicht ganz klar ist, ob das dann auch was wird, weil da muss man sich auch ein bisschen drauf einlassen. Das ist, dass eine Person mit sich selbst in Konflikt kommt. Also wenn es mir gelänge, sie mit ihren bisherigen Überzeugungen, mit denen sie bisher ihr Leben gestaltet haben, in einen Widerspruch zu bringen, sodass sie plötzlich feststellen, sie wollen ja schon, dass ihre Kinder eine vernünftige Schulbildung bekommen und haben auch bestimmte Vorstellungen, wie das gehen muss. Aber sie wollen auch, dass ihre Kinder glücklich sind und erkennen dann möglicherweise, dass das so gar nicht zusammengehen kann. Dann könnte es sein, dass sie in einen inneren Konflikt geraten. Und dann ist es so, dass den keiner für sie lösen kann. Dann müssen sie eine Entscheidung treffen. Und deshalb ist das dann auch etwas, wo manchmal Menschen plötzlich wieder an Quellen herankommen, aus denen heraus dann diese Entscheidung getroffen wird. Aber sehen Sie, ist auch nicht so ganz sicher, deshalb liebe ich eigentlich die dritte Variante. Und die heißt, man müsste nochmal einem anderen Menschen Gelegenheit geben, mit sich bzw. mit diesen verwickelten Anteilen in sich selbst in Berührung zu kommen. In Berührung zu kommen, wie sich das anhört, in einer rationalen Welt. Und man müsste Gelegenheit haben, plötzlich im Kino zu sitzen, einen Film zu sehen und plötzlich spürt man, dass das Leben, was man lebt, eigentlich nicht das ist, was man leben wollte. Dass da so viel Lebendigkeit verloren gegangen ist, dass da so viel Körpergefühl unterdrückt worden ist, dass man kaum noch Zugang zu seinem eigenen Körper hat, dass da so viel Entdeckerfreude und Gestaltungslust weg ist. Und dann kann es sein, dass Menschen das so attraktiv finden, wenn die da plötzlich mit diesem verwickelten Anteil wieder in Berührung kommen, dass das in ihnen zu leuchten anfängt, dieses Ding. Und dann wollen die, dass das auch gelebt werden kann. Und dann erleben sie bisweilen dieses Wunder, dass einer vom Saulus zum Paulus wird. Und plötzlich ein anderes Leben führt, plötzlich andere Haltungen entwickelt. Also sich wirklich entwickelt aus diesen Verstrickungen heraus und dass er dann, man würde sagen, frei wird. Dann ist er nicht mehr verklemmt und verdrückt und hat die Hälfte von sich sozusagen irgendwo im Keller begraben, sondern dann fängt das wieder an und das Leben macht wieder Freude. Es sind nur wenige Menschen, die ich bisher getroffen habe, die das geschafft haben. Aber es würde Spaß machen. So, und wann passiert das? Ja, das kann natürlich im Kino passieren. Manchen passiert das beim Hören von Musik. Die gehen in ein Konzert und es zieht ihnen die Schuhe aus, weil sie plötzlich merken, das ergreift mich. Und manche erleben es in der Natur. Ich würde zu dieser Sorte gehören. Ich gehe da plötzlich irgendwo lang und dann sehe ich da den Wanderfalken, wie der letzte Wanderfalke in ganz Nordhessen, wo ich daherkomme, dann über mir langfliegt und dann ergreift es mich. Dann sage ich, ich kann jetzt nicht weiter einfach nur Hirnforschung machen. Und dann kommt was anderes raus. Manchmal ist es auch Kunst, dass man einem Kunstwerk gegenübertritt und plötzlich spürt, da ist sowas Großes und das weckt in einem das Leben wieder. Oder diese Gestaltungskraft oder das, was man da jedenfalls verbuddelt, vergraben und verwickelt hat. Und dann gibt es sehr viele Menschen, die vor allen Dingen mit der Verwicklung, in die sie da gegangen sind und wo sie dann ihre Anteile, die da verwickelt worden sind, so gut verwickelt haben, dass sie also optimal funktionieren. Also wenn sie nicht wissen, was ich meine. Das ist das, was wir alle kennen, dass wir zum Beispiel einen ganzen Tag vor einem Rechner sitzen und irgendwelche Aufgaben abarbeiten. Und da hinten ist der Rücken und der ruft die ganze Zeit hoch, hallo, hallo, so geht das nicht, du musst mal ein bisschen rumlaufen, dich ein bisschen bewegen. So, und man sagt, nee, jetzt wird gearbeitet. Man hört manchmal das Signal noch nicht mal mehr. Da ruft es da unten. Hallo, du hast zu viel gegessen, der Magen ist viel zu voll und das kann wir gar nicht alles verdauen. Nee, da wird noch eine reingeschaufelt. Das heißt, wir Menschen sind eigenartige Lebewesen. Die Tiere haben alle so eine, das Verhalten der Tiere wird gelenkt und gesteuert durch Triebe und Instinkte, also durch tatsächlich auch fest im Tier verankerte Mechanismen, einem, wenn Sie mal gesehen haben, wie so ein Fohlen auf die Welt kommt, nach einer halben Stunde steht das auf allen Vieren und am Nachmittag rennt das schon hinter der Mutter her. Und diesem kleinen Fohlen braucht niemand zu erklären, wie das geht, dass man ein Pferd wird. Aber wir wissen das nicht. Wir sind Suchende. Und wir müssen herausfinden, wie das geht mit dem Menschsein und mit dem Zusammenleben und wie man sich in dieser Welt heraus zurechtfindet und dabei kann man sich eben sehr leicht verwickeln.